Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Manfred Kläuber ist am Mikrofon mit diesen Themen.
Behördenrechner. Tux hält wieder Einzug in deutschen Amtsstuben. Souveränität. Datenschutz am Arbeitsplatz in der Verwaltung braucht quelloffene Software. Offenlegung. M-Client bringt Mobilitätsdaten schneller auf Open-Data-Plattformen. Und das digitale Logbuch. Logout Point.
Wir müssen, und das ist Kern unserer Strategie, mit den Produkten, die wir anbieten, besser sein. Mindestens genauso gut sein, aber eigentlich besser sein, dass wir auf so etwas kommen wie eine schiefe Ebene, die nur noch eine Richtung kennt, den Weg in die digitale Souveränität.
Das war Tobias Goldschmidt, der Staatssekretär für Digitales aus Schleswig-Holstein. Auf einer Online-Konferenz Anfang des Jahres warb er für den souveränen Arbeitsplatz. Bund und Länder wollen unabhängiger von den Standardprodukten der Firma Microsoft werden und deshalb wieder mehr Open-Source-Software einsetzen und auch entwickeln. Ziel ist ein Behördendesktop, also eine einheitliche Software-Grundausstattung für PCs im öffentlichen Sektor. Achim Killer in München, diese Idee, die ist ja für Sie nicht unbedingt brandneu, oder?
Ja, Linux ist es bei uns. Linux und Open Source auf Behördenrechnern, das ist ein Thema, das seit nunmehr 2 Jahrzehnten die Fachöffentlichkeit bewegt. Das sind teils hochemotionale Geschichten, bei denen es um Tux gegen Microsoft geht, die Mühen der Ebene, das Scheitern und vielleicht jetzt um die Wiederauferstehung.
Ja, und deshalb haben wir mal einen Überblick über die Versuche zusammengestellt, quelloffene Software in der öffentlichen Verwaltung einzuführen. Die Geschichte von Tux in deutschen Amtsstuben, die begann demnach vor 20 Jahren um die Jahrtausendwende, und zwar in einer Kreisstadt in Baden-Württemberg.
Schwäbisch Hall, so heißt eine Bausparkasse und die Stadt, in der die Bausparkasse bis zur Jahrtausendwende eine Menge Steuern gezahlt hat. Dann hat der Finanzkonzern hinter der Bausparkasse seine Beteiligungen umgruppiert und zahlt seitdem woanders Steuern.
Der konkrete Anlass war diese sehr hohe Gewerbesteuerrückgang von 85% von einem Jahr auf das andere. Im September angekündigt, dass ab Januar kein Geld mehr fließt. Und das war der konkrete Anlass, das Thema ernsthaft ins Auge zu fassen und anzugehen.
Sagte damals Horst Bräuner als IT-Leiter der Stadtverwaltung in Schwäbisch Hall. Das Thema: Linux statt Windows und Libre oder Open Office statt Microsoft Office. Die Stadt mit der Bausparkasse hat sparen müssen und deshalb lizenzkostenlose Software auf den kommunalen Arbeitsplatzrechnern installiert. Andere Ämter haben nachgezogen. Das Bayerische Vermessungsamt, die Bundesanstalt für Arbeit, das Außenministerium und Stadtverwaltungen in Leonberg, Freiburg, Gummersbach oder schließlich München. 2003 hatte die bayerische Landeshauptstadt damit begonnen, Windows von den Festplatten der Behördenrechner zu putzen und stattdessen Linux zu installieren. Eine Mammutaufgabe, sagte der damalige IT-Leiter Karl-Heinz Schneider.
Man hat exotische Peripherie von Großbildschirmen, seltsame und seltene Drucker. Also alles, was es so in der IT-Welt gibt, auf das stößt man dort. Und das muss natürlich alles funktionieren.
2009 schließlich war es dann soweit. Auf weit über 10.000 PCs im Münchner Rathaus lief Open Source. 2017 dann aber hat der Stadtrat beschlossen, das Linux-Projekt einzustellen. Und schon vorher hatte das Auswärtige Amt aufgegeben. Kleinere Behörden folgten dem Beispiel Münchens. Zum Scheitern etlicher Open-Source-Projekte beigetragen haben inkompatible Formate. Zwar können Dokumente, die mit Microsoft Office erstellt worden sind, mit quelloffener Bürosoftware meist dargestellt werden, aber eben nicht immer.
Wir haben das ganz häufig bei uns im Baubereich. Wenn die von Architekturbüros zum Beispiel so Kalkulationen, Kostenvoranschläge und sowas bekommen, sind das zum einen komplexe Berechnungen, ne, die da in Excel gemacht werden. Und zum anderen sind diese Dokumente meistens auch relativ komplex formatiert, weil die ja auch gleichzeitig so eine Art, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Aushängeschild für so ein Architekturbüro ja auch sind. So, und die beiden Komponenten führen dann ja doch ab und zu mal dazu, dass unsere Leute da echt Probleme haben, diese Dokumente dann in LibreOffice zu lesen, ne.
Sagt heute Matthias Waag, der Nachfolger von Horst Bräuner als IT-Leiter der Stadt Schwäbisch Hall. Zwar gäbe es kleinere Probleme, aber Design beherrschbar.
Und so ist es auch mit so kleinen Inkonsistenzen, wie man im Desktop hat. Was ich, ein Drag and Drop an der einen Stelle funktioniert, an der anderen mal nicht. Mal kann man was kopieren, dann kann man es da wieder nicht einfügen. So Kleinigkeiten halt, ne? Das ist einfach so diese täglichen Ärgernisse, die täglichen Nervigkeiten.
Während andere Kommunen ihre Open-Source-Pläne begraben haben, ist Schwäbisch Hall bei Linux und quelloffener Bürosoftware geblieben. München, so ein aktueller Stadtratsbeschluss, setzt künftig wieder auf Open-Source. Und bundesweit soll bis Ende nächsten Jahres ein einheitlicher Behördendesktop entwickelt werden, der quelloffene Büro-, Video- und Kommunikationssoftware umfasst.
Von Windows zu Linux und wieder zurück, das ist ja schon fast eine unendliche Geschichte von Open Source im öffentlichen Sektor. Achim, warum dieses Ganze hin und her?
Naja, es gibt halt unterschiedliche Motive für den Einsatz von quelloffener Software. In Schwäbisch Hall war es, wie gehört, sparen. Das hat da offenbar geklappt. Muss aber nicht immer. In München ging es um Unabhängigkeit von Microsoft. Ja, war wohl nix. Aber jetzt mit dem einheitlichen Behördendesktop kommt ein neues und meines Erachtens sehr starkes Motiv ins Spiel. Ed Snowden war ja mittlerweile da, der Datenschutz. Da dreht sich's zunächst mal darum, wo sensible Daten gespeichert werden, ob in einem europäischen Rechenzentrum oder in einem US-amerikanischen, wo die NSA drauf Zugriff hat. Aber es geht halt auch darum, womit die Daten generiert und verwaltet werden. Wenn das mit proprietärer Software geschieht, weiß man halt nie, was die alles ausplaudert, wenn sie das nächste Mal nach Hause telefoniert.
Und wie und wo soll die neue Behördensoftware einmal laufen, wenn sie einsatzbereit ist?
In Rechenzentren, vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierten Rechenzentren auf deutschem Hoheitsgebiet. Also sie läuft auf dem Server und die öffentlich Bediensteten können mit dem Browser darauf zugreifen.
Also sie wird bereits eingesetzt?
Ja, das ist im Prinzip so ein serverbasiertes Office-Paket halt. Heißt dPhoenix v2.0 und ist von Dataport entwickelt worden bzw. in Auftrag gegeben. Mail, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Dataport ist ein IT-Dienstleister im öffentlichen Eigentum. Die Bürosoftware ist fertig und kann mit anderer Software kombiniert und in kommunalen, privaten oder staatlichen Rechenzentren eingesetzt werden. Ja, und diese Softwareumgebung soll jetzt schrittweise um weitere Funktionalitäten und Module erweitert werden. Da melden jetzt Kommunen, Länder und Ministerien ihren Bedarf an. Bundesweit federführendes Gremium soll den Prozess steuern. Das CENTIS, das Zentrum für digitale Souveränität. Das gibt's allerdings noch nicht.
Also das hört sich nach sehr viel Aufwand an, der dafür getrieben werden muss. Was meinen Sie, wird das Projekt gelingen?
Naja, es ist ungleich größer als vorangegangene Open-Source-Vorhaben und entsprechend stehen mehr personelle und finanzielle Ressourcen dafür zur Verfügung als, sagen wir mal, in Schwäbisch Hall oder auch als in München. Das ist schon mal gut, das spricht für einen Erfolg. Die Web-Orientierung ist sicherlich ein Vorteil. In der Cloud lässt sich Software einfacher integrieren als auf Desktop-PCs. Microsoft ist bei weitem nicht mehr so mächtig wie früher. Und was die Inkonsistenzen bei manchen Open-Source-Programmen angeht, da lässt sich mit Geld sicherlich viel machen. Die Frage ist, wie viel es den Beteiligten wert ist. Die Finanzierung ist noch offen. Entscheidend aber scheint mir zu sein, dass die Umstellung auf Open-Source im öffentlichen Sektor eigentlich alternativlos ist, wie man in der Politik wohl formulieren würde. Tatsache ist, dass der Staat bei seinen Bürgern laufend und umfassend sehr persönliche Daten erhebt, Gesundheitsdaten, Einkommensverhältnisse, Ordnungswidrigkeiten, bei denen man sich erwischen lassen hat. Das tut der Staat mit seiner ganzen Autorität und gegebenenfalls auch mit allen ihm zu Gebote stehenden Zwangsmitteln. Da kann er nicht hinterhergehen und sagen, was mit den Daten dann geschieht, das weiß man nicht so genau, es ist proprietäre Software und da kann man halt nicht reinschauen, geht nicht. Es ist das erste große Open-Source-Projekt nach Edward Snowden in Deutschland und das sollte schon klappen.
Tux soll eine neue Chance in deutschen Amtsstuben bekommen, das berichtete Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Bleiben wir in deutschen Amts- und Verwaltungsstuben, denn öffentliche Stellen haben ja einiges zu bieten. Zum Beispiel an Daten, die sie regelmäßig erheben. Entweder um sie für das Verwaltungshandeln sinnvoll zu nutzen oder andersrum, weil sie regelmäßig durch ihre Tätigkeit entstehen. Und längst ist es ja kein Geheimnis mehr, dass zum Beispiel Katasterdaten, Straßenzustandsdaten oder Fahrplaninformationen ein Wert an sich sind, den die öffentliche Hand möglichst unter die Leute bringen sollte. Das nennt sich dann neudeutsch Open Data. Doch Daten so der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, dass sie auch gut genutzt werden können, das ist gar nicht so einfach. Mit Schwerpunkt auf Mobilitätsdaten hat sich das Institut für angewandte Informatik an der Universität Leipzig mit der Frage beschäftigt, wie man diese aufwendigen Prozesse der Datenbereitstellung auf Open Data Plattformen unterstützen kann. Die Informatikerin Lisa Wenige und den Informatiker Michael Martin vom InFi habe ich gefragt, warum das gerade bei Mobilitätsdaten eine Herausforderung ist.
Bei Mobilitätsdaten ist wie bei vielen anderen Daten auch die Herausforderung, dass diese eben auch sehr heterogen sind und entsprechend an verschiedenen Stellen auch verteilt sind. Wir haben in Deutschland im Allgemeinen sehr viele unterschiedliche administrative Strukturen, die diese Daten erfassen, auf Bundesebene, auf Landesebene, auf Kommunenebene. Und werden entsprechend auch in verschiedenen Portalen auch zur Verfügung gestellt. Und diese Daten sind eben einfach unterschiedlichster Struktur. Da geht es unter anderem eben auch um Fahrplaninformationen auf der einen Seite, Baustelleninformationen auf der anderen. Wir haben verschiedene Sensorikinformationen, die ja Datenflüsse am Ende messen im Allgemeinen. Dann gibt es Mobilitätsdaten, ist auch so ein etwas weiter gefasstes Feld. Es geht hier unter anderem auch um Umweltinformationen. Da spielen auch Wetterdaten ein Stück weit mit eine Rolle. Also man kann sich vorstellen, dass da eine ganze Menge an verschiedensten Informationen in unterschiedlichsten Formaten bereitgestellt werden. Und wenn man jetzt diese Daten eben über die Verwaltung hinaus, also von mir aus unter kommerziellen Zwecken beispielsweise, in die Anwendung bringen möchte, dann muss man diese Daten miteinander verbinden, aggregieren. Die müssen vorab eventuell homogenisiert werden, also sprich irgendwie in eine Struktur gebracht werden, wo man sie gemeinsam abfragen kann und so weiter und so fort. Und das ist ein wahnsinniger Aufwand, weil diese Datenbestände auch sehr groß sein können.
Und dennoch, Frau Wenige, gibt es ja die Anforderungen an die öffentliche Hand, diese Daten eben halt so zur Verfügung zu stellen, dass man sie auch tatsächlich benutzen kann. Wo sind da die technischen und administrativen Probleme?
Also zum einen ist es so, es fehlen oft in Kommunen, in den Landesämtern einfach ganz schlichtweg die Ressourcen. Und das sind im Moment noch gar nicht sozusagen vielleicht entsprechende Stellen geschaffen, die sich darum kümmern, die Daten einfach in die Systeme zu bringen, also in die Portale zu bringen. Denn die Daten werden zunächst einfach nur mal erfasst. Bis ich sie dann bereitstellen kann, muss ich noch zusätzliche Schritte vornehmen. Ich muss zum Beispiel die Daten beschreiben, damit sie auch von anderen gefunden werden können. Ja, also ich habe hier meine Datensammlung zum Beispiel zu diesen Fahrplandaten. Ich muss dann Metadaten hinzufügen, um zum Beispiel zu sagen, also das sind jetzt Fahrplandaten für den Großraum Leipzig oder für den mitteldeutschen Raum. Und diese Fahrplandaten erfassen bestimmte Haltestellen. Ich muss sagen, für welchen Zeitraum diese Daten relevant sind. Und dann müssen diese Daten sozusagen auch noch an die entsprechenden Plattformen ausgespielt werden. Das heißt, das sind Arbeitsschritte, die sind relativ aufwendig und es gibt ganz wenig IT-Unterstützung dafür. Das Problem bei diesen Metadaten, die man da auch hinzufügt, ist, die sind häufig, wenn sie hinzugefügt worden sind, häufig nur sehr rudimentär, also ganz geringe Beschreibungen. Wir haben eine Analyse gemacht im Projekt, in dem wir geschaut haben für die gesamte Open-Data-Landschaft in Deutschland, wie sind alle Datensammlungen, die es so gibt, beschrieben, also mit Metadaten. Ist das sehr umfangreich? Können Nutzer, die sich dafür interessieren, die Daten wirklich gut finden? Und wir haben mit unserer Analyse dieser Metadatenbeschreibungen, die es so gibt in allen Open-Data-Portalen Deutschlands, eben herausgefunden, dass es eben nicht der Fall ist. Das ist das eine Problem. Also die Daten, wie sind sie beschrieben? Das andere Problem ist, was für eine Qualität haben die Daten? Ja, also wir haben ja gerade über die Fahrplandaten gesprochen. Hier ist es eben so, dass diese Fahrplandaten natürlich Live-Daten sind oder sehr häufig aktualisiert werden und da gibt es oft Qualitätsprobleme. Also da sind bestimmte textliche Beschreibungen fehlerhaft, bestimmte Datumsangaben sind nicht ganz korrekt und das müsste man einfach einer Qualitätskontrolle erstmal unterziehen, weil natürlich so Applikationen wie Öffi oder auch Google Maps, die arbeiten ja mit diesen Daten. Und da ist es gut, wenn die auch vorher qualitätsgeprüft sind. Und wir haben uns im Projekt damit beschäftigt, da so gewisse Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen, die das erleichtern.
Was sind das für Funktionalitäten, Herr Martin? Wie kann man die Verwaltung bzw. die Datengeber im Allgemeinen dabei unterstützen, eben halt qualitätsvolle Daten zur Verfügung zu stellen?
Wir haben das vorrangig im Rahmen des Projektes auf den Metadaten gestaltet, also sprich Daten über die Daten, und es gibt dafür ein Vokabular, eine Datenstrukturbeschreibung, wie diese Metadaten so auszusehen haben, dass man sie eben gut auch maschinell verarbeiten kann. Da gibt es so gewisse Pflichtanteile, die man setzen muss, die man setzen sollte, wenn man diese Metadaten gestaltet. Und dann gibt es darüber hinaus aber auch noch dann Metadatenbereiche, die man hinzubringen kann, um eben Anwender dabei zu unterstützen, Dinge zu finden. Und Qualität zu steigern am Ende ist das einerseits das Strukturelle, prüft im Prinzip ab, ob zum Beispiel Datumsformate entsprechend der Strukturbeschreibung gestaltet sind, ob zum Beispiel solche wichtigen Dinge wie eine Lizenzinformation an den Daten angeheftet sind, also als Metadatum beschrieben sind, und zwar so, dass man auch maschinell auch auswerten kann, dass die Lizenz gefunden werden kann und deren Bedeutung auch interpretiert werden kann. Muss ich immer vorstellen, eine Lizenz ist was besonders Wichtiges im Metadatenbereich, denn wenn ich niemandem bekannt gebe, was mit den Daten, die ich veröffentlicht habe, anstellen darf, dann sind die Daten eigentlich zu gar nichts einsetzbar. Und wir prüfen im Prinzip mit diesen Werkzeugen eben ab, ob diese Lizenzinformationen und Autorenschaften, Datumsangaben, etc. pp. Gesetzt worden sind, und zwar so gesetzt, dass sie eben entsprechenden Vorgaben auch genügen. Und dann gibt es halt diese optionalen Bereiche, wo wir eben auch Analysen geführt haben, um zu schauen, wie gut kann man eben Anwender am Ende dabei unterstützen und auch dafür entsprechende Metrik auszuwerten.
Das ist ja eigentlich so weit schon gegangen, Frau Wenige, dass Sie dafür auch konkrete Tools entwickelt haben, die man als Prototyp sich angucken kann, wie es gehen kann. Was haben Sie da ganz konkret gemacht?
Also wir haben ein Tool entwickelt, das ist eine Web-Applikation, mit der man eben automatisiert Metadaten hinzufügen kann zu einer Datensammlung. Das haben wir ganz konkret für Fahrplandaten gemacht, die im sogenannten GTFS-Format vorliegen. Das heißt, ein Anwender zum Beispiel aus einem Verkehrsverbund, der hat so eine Datensammlung über Fahrplandaten und lädt die in der Web-Applikation hoch, und dann macht das Tool Folgendes: Es schaut einfach, okay, was sind hier wichtige Informationen, die ich schon mal aus den Daten ziehen kann, und fügt die als Metadaten an die Datensammlung an. Und wenn ich dann diese Metadatenbeschreibung habe, dann kann ich diese Datensammlung ausliefern an ein entsprechendes Datenportal. Was wir auch gemacht haben, ist, für solche Datensammlungen die Möglichkeit zu geben, automatisch noch zusätzliche Schlagworte, also beschreibende Daten, hinzuzufügen, die also ein bisschen inhaltlich beschreiben, worum es in der Datensammlung geht. Da haben wir einen Service angebunden, der heißt DBpedia Spotlight. Den gibt es schon eine Weile, auch als Forschungsprototyp. Und der reichert Schlagworte aus der Wikipedia an die Datensammlung an. Das heißt also, verknüpft sozusagen die Informationen aus der Datensammlung mit der Wissensbasis Wikipedia, sodass man eben viel besser vernetzt dann Informationen suchen kann und auch vielleicht mal nachlesen kann, worum geht's in der Datensammlung. Das läuft also automatisiert. Das ist auf der Metadatenebene. Eine andere Komponente der Web-Applikation, die wir entwickelt haben, ist auch eine Qualitätsprüfung auf den eigentlichen Daten, also eben hier auf den Fahrplandaten, wo eben geschaut wird, also entsprechend die Daten der GTFS-Spezifikation, also dem Standard. Das haben wir auch implementiert in dieser Applikation, und eben auch noch als dritte Funktionalität die Möglichkeit, Daten an ein Open-Data-Portal auszuliefern. Und diese Datenplattformen, die es so gibt, die sind meist mit der Sequence-Software realisiert. Das ist also ein quasi de facto Standard im Open-Data-Bereich. Und hier haben wir eben sozusagen eine Schnittstelle geschaffen, sodass die Daten da ganz einfach hochgeladen werden können.
Das Ganze zielt ja darauf ab, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel in Verkehrsunternehmen möglichst einfach ihre Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Gab es da einen großen Hemmschuh, dass eben halt das Bereitstellen von Daten einfach zu kompliziert war, Herr Martin?
Also es hat auf der einen Seite sicherlich was damit zu tun, dass so die grundlegende Frage immer wieder im Raum steht: Was sind denn eigentlich die Daten, die die Öffentlichkeit interessiert. Und da stehen die Verantwortlichen, die Data Owner, häufig vor diesen Fragen: Sollte ich diese Daten veröffentlichen? Darf ich diese Daten veröffentlichen? Und habe ich natürlich auch die Kapazitäten, mich darum zu kümmern, die Daten so zu veröffentlichen, dass die auch beispielsweise keine Fehlinterpretationen oder sowas ermöglichen? Weil wir ja quasi diese verschiedenen Aspekte, die wir auf diese Daten ansetzen könnten, ne, die Aggregation, das würde ja bedeuten, man müsste diese Daten eigentlich in sehr viele dieser Stellen ja bringen. Für städtische Dinge wäre es gut, das eben im städtischen Open Data Portal zu haben. Und wenn man eben Informationen landesübergreifend oder bundesweit zum Beispiel gestalten möchte, dann wäre es natürlich sinnvoll, das in übergeordneten Strukturen zu machen. Und wenn man sich das vorstellt, dass man als Verwaltungsmitarbeiter all diese Dinge zu bedenken hat oder so, dann wird der Aufwand natürlich, kann der sehr groß werden und wird vielleicht auch zukünftig noch viel größer. Und das war so ein bisschen das Ziel auch im Rahmen des Projektes, dass wir entsprechende Werkzeuge den Verwaltungsmitarbeitern an die Hand geben, eben diesen Prozess ein Stück weit zu vereinfachen. Also sprich, ich veröffentliche das an einer Stelle und die Informationen oder respektive die Metadaten zu den Informationen kommen automatisiert oder semi-automatisiert zu auch vielen weiteren Stellen, wo diese Daten von Interesse sind.
Lisa Wenige und Michael Martin vom Institut für angewandte Informatik in Leipzig über offene Daten und wie man sie verfügbar macht.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 18.4.35.
Dicker, bald darf ich auch im Urlaub krank werden.
Durftest du das früher nicht?
Doch, aber nicht mit der Gesundheitskarte.
Echt jetzt? Mit der Gesundheitskarte darfst du nur gesund sein und fürs Kranksein brauchst du eine extra Krankheitskarte? Hab ich ja noch nie gehört, Knacki.
Kannst du ja auch nicht. Du verstehst mich nicht, Dicker. Da, wo ich Urlaub mache, ist Ausland. Da hat meine Gesundheitskarte noch nie funktioniert. Das ist doch krank, wa? Da haben sie nicht mal Lesegeräte.
Keine Lesegeräte? Das ist wirklich krank.
Ach, Dicker, du weißt doch genau, in der Praxis fragen sie dich erst nach der Karte. Und dann, wenn sie es geschafft haben, die Karte einzuloggen, erst dann fragen sie dich, was da ist. Wenn es zu lange dauert, weil wieder kein Netz da ist, dann schicken sie dich wieder nach Hause. Dann bist du halt nicht krank.
Vielleicht heißt sie ja deswegen Gesundheitskarte.
Das wird ja jetzt bald alles besser mit EHDS.
Mit ADHS? Aufmerksamkeitsdefizit?
EHDS, European Health Data Space. Das ganz große Ding, der Datenschatz. Damit darfst du dann auch endlich im Ausland krank werden. Mit ein bisschen künstlicher Intelligenz weißt du sogar schon Wochen vorher, wann du krank wirst, was du kriegst und wo du dich bei wem angesteckt hast und wie das bei wem therapiert wird.
Supi, wenn ich das auch weiß, brauche ich da ja nicht hinzugehen.
Aber dann wirst du ja nicht krank.
Genau deswegen finde ich KI super. Die warnt mich, ich fahre da nicht hin und dann bleibe ich einfach gesund.
Dicker, wenn das alle machen und einfach nicht krank werden, dann kann die Digitalisierung ja nie beweisen, dass sie funktioniert. Und die Mediziner können nicht beweisen,
das entlastet doch endlich mal Arbeitskräfte.
Du hast keine Ahnung. Digitalisierung heißt niemals Verzicht auf alte Strukturen mit Stempel und Unterschrift auf echten Antragsformularen.
Die du selbst ausdrucken musst, um sie unterschrieben ins digitale Rathaus zurückzubringen. Das nennt sich Login-Phase.
Login? Arbeiten die da im Knast?
Knacki. Pfadabhängigkeit, wenn du Jahrhunderte alte Strukturen bewahren musst, bist du weit hinterm Login-Point. Mitten im Ideenknast, ohne einen Weg zurück.
Lohnt sich dann der Aufwand? Was soll denn Digitalisierung sparen?
Papier. Eigenes Papier.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Pro-russische Hacker haben deutsche Behörden und Politiker angegriffen. Mit dieser Meldung beginnt unser Info-Update von und mit Lucian Haas.
Die Cyberangriffe richteten sich unter anderem gegen die Websites der Bundespolizei und mehrerer Landespolizeibehörden. Auch der Bundestag, das Bundesverteidigungsministerium und die SPD-Website von Bundeskanzler Olaf Scholz sollen zu den Zielen der Hacker-Kampagne gezählt haben. Das berichtet das Magazin Der Spiegel unter Berufung auf einen internen Behördenbericht. Nach Bewertung der Sicherheitsbehörden handelte es sich bei den sogenannten Distributed Denial of Service Attacken, DDoS, um Vergeltungsaktionen für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine.
Meta gerät ins Visier der Kartellwächter.
Das Bundeskartellamt hat den US-Konzern Meta, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, als Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb eingestuft. Zugleich unterstellte es den Internetriesen damit der sogenannten erweiterten Missbrauchsaufsicht. Das Bundeskartellamt kann nun schneller gegen mögliche Wettbewerbsverstöße vorgehen und auch einstweilige Schutzmaßnahmen ergreifen.
Die EU-Kommission will Patientenakten digitalisieren und EU-weit vernetzen.
Dafür soll der sogenannte Europäische Raum für Gesundheitsdaten geschaffen werden. Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat entsprechende Pläne vorgestellt. Demnach sollen Patientinnen und Patienten ihre Krankengeschichte, Testergebnisse oder Verschreibungen mit Krankenhäusern und Ärzten in der gesamten EU teilen können. Grundsätzlich sollen auch Forscher, öffentliche Institutionen, aber auch die Industrie Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten haben. Das sei entscheidend, um lebensrettende Behandlungen, Impfungen oder Medizinprodukte zu entwickeln, hieß es zur Begründung.
Apple, Google und Microsoft setzen auf passwortloses Login.
Zum jüngsten Weltpassworttag am 5. Mai haben die drei Unternehmen verkündet, künftig die passwortlose Anmeldung gemäß des erweiterten FIDO-Standards zu unterstützen. FIDO steht für Fast Identity Online. Künftig soll mit einem im Gerät gespeicherten digitalen Sicherheitsschlüssel und der Identifizierung über zum Beispiel einen Fingerabdrucksensor am Smartphone das passwortlose Anmelden über die verschiedensten Websites und Dienste hinweg weiter vereinfacht werden.
Apple droht eine hohe Kartellstrafe in der Europäischen Union.
Und zwar wegen der Abschottung seines Bezahldienstes Apple Pay. Die EU-Kommission wirft Apple vor, die Konkurrenz im Bereich mobiler Geldbörsen zielgerichtet zu behindern. Wenn Besitzer eines iPhones kontaktlos mit dem Gerät bezahlen möchten, sind sie auf Apple Pay festgelegt. Angebote alternativer Anbieter sind nicht möglich. Auch wenn Banken ihre Karten in die digitale Geldbörse auf dem iPhone einbringen wollen, geht das nur über eine Integration mit Apple Pay. Die EU-Kommission sieht, laut vorläufigen Ergebnissen ihrer Untersuchungen, darin einen Verstoß gegen Wettbewerbsvorschriften in der EU.
Twitter testet Tweets für eingeschränkte Empfängerkreise.
Die zugehörige Funktion nennt sich Circle. Damit sollen User für ihre Tweets künftig auswählen können, ob diese mit ihrer gesamten Followerliste oder nur einem zuvor festgelegten Kreis von Followern geteilt werden. Laut Angaben von Twitter können bis zu 150 Personen einem Circle hinzugefügt werden. Das solle vertrauliche Unterhaltungen sowie engere Verbindungen mit einer kleineren Gruppe einfacher ermöglichen. Tweets, die in einem Twitter-Circle veröffentlicht werden, lassen sich nicht teilen oder retweeten.
Sternzeit, 7. Mai. Capella, der doppelte Doppelstern. Nach Einbruch der Dunkelheit funkelt recht tief im Nordwesten Capella, der Hauptstern im Fuhrmann. Teleskope offenbaren, dass dort, gut 40 Lichtjahre entfernt, nicht ein Stern leuchtet, sondern ein System aus vier Sternen. Zwei Sterne mit jeweils gut 2,5-facher Sonnenmasse haben einen Abstand, der geringer ist als die Entfernung Erde-Sonne. Sie umkreisen einander im Lauf von 3,5 Monaten. Diese beiden Riesensterne haben sich zum Ende ihres Lebens bereits aufgebläht. Ein ganzes Stück von den beiden entfernt, in etwa 10.000-fachem Abstand Erde-Sonne, befindet sich das zweite Sternpaar von Capella. Es besteht aus leuchtschwachen roten Zwergen und ist nur im Teleskop zu erkennen. Dieses Paar umkreist sich in fast 400 Jahren. An unserem Himmel leuchten die beiden Capella-Paare kaum einen Vollmonddurchmesser voneinander getrennt. Weitere Sterne, die im Teleskop zwischen den Paaren zu erkennen sind, stehen nur zufällig in dieser Richtung und haben mit Capella nichts zu tun. Das Capella-System ist rund 400 Millionen Jahre alt, also deutlich jünger als unsere Sonne. Bald wird der etwas größere der beiden Hauptsterne sich noch weiter ausdehnen und den anderen umhüllen. Dann strömen Gasmassen auf den etwas kleineren Stern. Die weitere Entwicklung lässt sich noch nicht abschätzen. Von Mitteleuropa aus gesehen geht Capella nie unter. Auch in den kurzen Sommernächten zeigt sich der Winterstern tief am Nordhimmel. Dort funkeln vier Sterne, ein doppeltes Capella-Doppel.
Um modernes Familienrecht geht es gleich bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Brauchen wir die Verantwortungsgemeinschaft? So heißt heute unser Thema. Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.